ARD. SWR Kultur. Essay.
Elfter August 2025. Sophie von der Tann sitzt auf einem Fensterplatz im Flugzeug. Im Hintergrund ist das Rollfeld zu sehen, wahrscheinlich der Flughafen von Tel Aviv. Sophie ist ungeschminkt, sieht müde und fast ein bisschen alt aus.
Angesichts der ständigen Nachrichten aus Gaza, der Bilder von Hunger und Verzweiflung und der erschütternden Aufnahmen von hungernden Geiseln ist es schwer abzuschalten und eine Pause zu machen.
So wendet Sophie sich an ihre Follower, eigentlich auf Englisch.
Aber um wieder Kraft zu schöpfen, nehme ich jetzt meinen lang geplanten Sommerurlaub. Ich weiß, dass es ein großes Privileg ist, dies tun zu können. Es wird für einige Wochen etwas ruhiger auf meinem Account sein. Aber ich möchte mich bei allen bedanken, die unsere Arbeit verfolgen, teilen und kommentieren. Ich kann nicht auf alles antworten, bin aber dankbar für jeden Input und bald wieder da.
Dafür bekommt sie eine ganze Menge guter Wünsche, über 8000 Likes und auch ein paar Gemeinheiten mit in den Urlaub. Ich frage mich, wo sie jetzt hinfährt. Ich frage mich, ob sie zurückkehren wird. Ich frage mich, ob sie sich sicher fühlt und bin erstmal froh, dass sie da raus ist.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
So etwas gab es hier noch nicht, dass mehr als 100 Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel durchdringen, den Grenzzaun durchbrechen, bis in israelische Ortschaften vordringen, Geiseln nehmen, Militärbasen einnehmen, Geiseln in den Gazastreifen verschleppen, Zivilisten sowie Soldaten. Das sind Bilder, die es so vorher noch nicht gegeben hat.
Sophie von der Tann kommt mit dem Grauen des 7. Oktober 2023 in mein Leben. Ich habe ihr blasses Gesicht noch nie gesehen. Ihre Stimme noch nicht gehört und die deutsche Nahost-Berichterstattung nicht konkret mit Personen in Verbindung gebracht. Auch Sophie von der Tann ist für mich erstmal eher eine Erscheinung als eine Person. Am Mittag des 7.10.2023 ist sie in der Tagesschau aus Tel Aviv zugeschaltet. Sie spricht mit ernstem Ausdruck von Szenen, die die Menschen in Israel an den Yom Kippur-Krieg erinnerten, an den Überraschungsangriff Ägyptens und Syriens auf Israel vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren, denke ich. Was redet die junge Frau jetzt über Ereignisse, die 50 Jahre zurückliegen, wo sie selbst wirkt, als sei sie nicht mal halb so alt?
Auch jetzt fragen sich viele, wie kann sowas passieren? Wie kann das sein, dass das Gebiet rund um Gaza in Teilen immer noch nicht unter Kontrolle ist? Und viele sprechen auch von einem massiven Versagen der Sicherheitsbehörden. Die Frage ist, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Dieser Angriff hat eine neue Dimension und das zu einem Zeitpunkt, in dem Israel die Bevölkerung so tief zerrissen ist wie noch nie. Viele schauen auch in den Norden, zur sozusagen zweiten Front Israels. Was passiert dort an der libanesischen Grenze? Wie wird sich die Hezbollah im Libanon jetzt verhalten?
Sophie von der Tann bewegt beim Sprechen ungläubig den Kopf. Sie trägt kleine goldene Ohrringe, was deswegen sichtbar ist, weil ihre Haare zu einem einfachen Tanz zurückgebunden sind. Make-up so gut wie gar nicht. Es scheint heiß zu sein. Ärmelloses schwarzes Oberteil, Schultern und Arme nackt, das blaue BR-Mikro hält sie in der rechten Hand.
Ich stehe hier relativ geschützt beim Eingang vom Krankenhaus in Ashkelon, etwa 10 Kilometer nördlich vom Gazastreifen. Und hier werden nach wie vor dauernd Verletzte eingeliefert. Wir hören aktuell Raketenbeschuss, auch hier, aber auch in anderen Teilen Israels, im Zentrum, auch auf Tel Aviv. Und die Situation hier in der Grenzregion ist nach wie vor nicht unter Kontrolle. An einigen Orten sind nach wie vor palästinensische militante Kämpfer und halten dort Geiseln.
In den 20-Uhr-Nachrichten trägt Sophie jetzt eine dunkelblaue Schutzweste mit der Aufschrift Press. Blaue Großbuchstaben auf weißem Hintergrund. Sie spricht von Schock und Fassungslosigkeit der Menschen in Israel, von einem Worst-Case-Szenarium. Wortwiederholungen, kleine Versprecher, Unruhe im Gesicht. Es ist eine krasse Ausnahmesituation, in der sie sich befindet. Und wieder betont sie die Fragen der Menschen in Israel. Wie konnte das passieren? Wo war das Militär? Wo war die Polizei? Sie macht sich die Fragen der Menschen um sie herum zu eigen. Und so wie sie das macht, wird ihre Erscheinung zu einem einzigen Fragezeichen. Was passiert da? Was ist los in dieser Welt? Wie werden die Reaktionen der israelischen Machthaber ausfallen? Die Art, wie diese als Korrespondentin verkleidete junge Frau Fragen formuliert, lässt ihre Fragen zum meinen werden. Wie konnte das passieren, frage ich mich, dass jüdische Menschen angegriffen, verschleppt, brutal ermordet wurden.
Wir bekommen hier nach wie vor Raketenangriffe mit, deswegen halten wir uns hier auch in unmittelbarer Nähe von einem Bunker auf, den man hier hinter mir sehen kann, in den wir Schutz suchen können, falls es Sirenen gibt. Wir haben auch gerade hier schon Einschläge mitbekommen. Es wird nicht alles vom Iron Dome, vom Raketenabwehrsystem tatsächlich auch abgefangen. Also die Angriffe aus dem Gazastreifen gehen weiter. Wir bekommen aber auch mit, wie Luftschläge auf den Gazastreifen von der israelischen Armee durchgeführt werden. Also die Lage ist sehr angespannt.
Am 9. Oktober 2023 trägt Sophie von der Tann zusätzlich zur Sicherheitsweste über olivgrünem Longsleeve-Poloshirt einen dunkelgrünen Helm. Auch auf dem Helm hinten die Aufschrift Press und etwas kleiner ARD. Was ich sehe, als Sophie sich nach hinten zu dem Bunker dreht, den sie den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern zeigt. Sophie spricht auch von Gefechten an der Grenze zum Libanon, von einer zweiten Front, von Flugzeugträgern und Flugzeugen, die die USA Richtung Israel geschickt haben. Sophie sammelt Speichel, sie schluckt, sie atmet angestrengt ein.
Das kann hier ziemlich eskalieren.
Spätestens bei dem Auftritt mit dem Helm denke ich, Scheiße, hat die Tagesschau niemand anderen in Israel? Warum setzen die eine so junge Frau einer solchen Situation aus? Warum schicken sie dieses Kind nicht nach Hause? Von wegen Press. Es ist nicht so, dass ich Sophie von der Tann ihre Kompetenz abspreche. Ich komme nicht mal dazu, zu überlegen, ob ich das tue. Es ist einfach so, dass ihre Jugend sich vordrängelt. Ihre helle Haut, ihre blonden Haare, ihre dünnen Arme, ihr hübsches Gesicht. Ich bin den Geschlechterstereotypen und herrschenden Rollenbildern 100% ausgeliefert. Mein Beschützerinstinkt schaltet sich ein. Sämtliche mütterlichen Reflexe lösen aus. Dieses Mädchengesicht triggert mich. Dieses Kind gehört ins Bett und nicht in einen solchen Konflikt. Ihr Alter scheint den Furchtbarkeiten und den Gefahren, von denen sie berichtet, nicht angemessen zu sein. Die Erscheinung bekommt einen Namen, den ich mir schnell merke. Sophie von der Tann. Von und zu, denke ich. Ihr kompletter Name? Sophie Henny Elinor Freien von und zu der Tann Ratzamhausen. Natürlich sind das Äußerlichkeiten. Alles Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten allerdings, die nicht zu dem passen wollen, worüber das adelige Mädchen da berichtet. Jetzt hör doch einfach zu, was sie sagt, denke ich, statt sie über ihr Äußeres zu beurteilen. Aber das Prinzessinnengesicht geht für mich nicht zusammen mit den Bildern, die auf den Screens der Nachrichtensendungen laufen, in die sie zugeschaltet wird. Sie wirkt auf mich wie eines der Nachbarskinder, das selbst für einen kurzen Weg mit dem superleichten Woom-Fahrrad auf dem Bürgersteig mit einem überdimensionalen Helm und schon bei einbrechender Dunkelheit mit einer Neonweste ausgestattet ist. Sie wirkt vollkommen unversehrt, wie diese Nachbarskinder in ihrer Panzerung. Und das steht im Kontrast zu all den toten, verletzten, verschleppten und zerfetzten Körpern, die das Massaker des 7. Oktober und Netanjahus Antwort darauf hinterlassen.
Live aus Tel Aviv zugeschaltet, unsere Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann. Guten Abend Ihnen zu Hause und schön, dass Sie hier im Studio dabei sind. Herzlich willkommen.
Angekündigt wird sie von ARD-KollegInnen wie Karin Mioska beispielsweise als unsere Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann. Unsere Sophie. Sie selbst bezeichnet sich auf Instagram als Correspondent covering Israel and the Palestinian Territories for German Public Broadcaster ARD. Ihr Handle auf Instagram lautet Sopfall, kleingeschrieben. Das passt schon eher zu dem Kindergesicht als der Krisen- bzw. Konflikt- bzw. Kriegsschauplatz, von dem sie berichtet. Auf Instagram folge ich ihr allerdings erst sehr viel später. Da liegt der 7. Oktober 2023 schon mehr als ein Jahr zurück. In den Tagen nach dem Massaker befindet sich Sophie von der Tann immer wieder in Gebieten mit intensivem Raketenbeschuss. Die israelischen Behörden fordern alle Menschen im Land dazu auf, sich mit dem Nötigsten einzudecken, um 72 Stunden in einem Bunker ausharren zu können. Sophie benutzt immer gleiche Wendungen. Wir erleben, wir hören, wir haben gehört. Manchmal folgt Konjunktiv.
Wir hören hier auch die intensiven Bombardierungen der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen. Auch dort steigen die Opferzahlen. Wir hören, dass es wohl Verhandlungen geben soll zu Gefangenenaustausch, vermittelt von Katar. Allerdings hat die Hamas auch erklärt, dass wenn weitere Häuser im Gazastreifen angegriffen werden, ohne dass es Vorwarnungen gibt, dass sie dann Geiseln hinrichten wird und das in Audio und Video aufzeichnen wird.
Hier kein Konjunktiv. Sophie steht in relativer Dunkelheit, während sie berichtet. Sie steht allein, die Straße hinter ihr ist menschenleer. Ich denke daran, was ich zu meinen Kindern früher gesagt habe, wenn sie beim Anschauen eines Films Angst hatten. Die Kamera ist dabei. Ein Kamerateam ist bei ihr. Sophie wirkt seltsam unbewegt. Es ist so still um sie herum, dass sogar die Grillen zu hören sind. Beim Anblick der behelmten und mit kugelsicherer Weste ausgestatteten jungen ARD-Korrespondentin muss ich an die Kriegsberichterstatterin mit der schwarzen Augenklappe denken, die über den arabischen Frühling und aus der syrischen Stadt Homs berichtete, als das Assad-Regime die eigene Bevölkerung beschoss. Ich schäme mich, weil ich mich allein an die schwarze Augenklappe erinnere, nicht aber an den Namen der Frau, die sich immer wieder in Lebensgefahr begab, um an den verschiedensten Orten der Welt über Menschen in Kriegsgebieten berichten zu können. Marie Colvin arbeitete seit 1986 für die Sunday Times und war vor allem für ihre Berichterstattung aus Nahost bekannt. Sie wurde am 22. Februar 2012 bei Raketenangriffen der syrischen Sicherheitskräfte auf ein provisorisch errichtetes Medienzentrum in Homs getötet. Ausländische JournalistInnen waren schon Monate zuvor in Syrien nicht mehr zugelassen. Doch Marie Colvin hatte das Einreiseverbot der syrischen Regierung ignoriert und es bis nach Homs geschafft. In der Nacht, bevor sie starb, berichtete sie für die CNN von den gnadenlosen Bombardierungen und Scharfschützenangriffen auf die Zivilbevölkerung in Homs und beschrieb den Bürgerkrieg in Syrien als schlimmsten Konflikt, den sie je erlebt habe. Sie bezeichnete es als komplette Lüge, dass die syrische Armee nur Terroristen verfolge und beschuldigte die Regierung Syriens, eine Stadt mit frierenden, hungernden Zivilisten zu bombardieren. Seit 2019 gilt als erwiesen, dass das provisorische Medienzentrum gezielt beschossen wurde, dass Assads Regime verantwortlich ist für den Tod von Marie Colvin. Mit ihr starb der französische Fotograf Rémi Ochlik, der britische Fotograf Paul Conroy, der syrische Übersetzer Wael Al-Omar und die französische Journalistin Edith Bouvier wurden schwer verletzt. Sophie von der Tannen wirkt nicht besonders risikobereit, im Gegenteil. Dass sie sich so verwundbar zeigt, dass sie ihren Körper schützt, passt nicht zu dem Bild, das ich von männlichen Kollegen und den wenigen Kolleginnen, die mir überhaupt einfallen, abgespeichert habe. Trotzdem muss sie über eine gewisse Furchtlosigkeit und Entschlossenheit verfügen. Sonst wäre sie 2021 nicht als ARD-Korrespondentin nach Tel Aviv gegangen. Auch wenn die Krisenregion vor dem 7. Oktober 2023 nicht derart im Fokus der Weltöffentlichkeit stand, kommt sie seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe. Es gab immer einen ungelösten Konflikt mit sehr viel Gewaltpotenzial. Und auch vor dem 7. Oktober 2023 Raketenbeschuss zwischen Israel und dem Gazastreifen, Terrorangriffe durch die Hamas, es gab Angriffe der Hisbollah aus dem Norden und Kämpfe um die Golanhöhen in Syrien. Die furchtbare Situation der PalästinenserInnen im besetzten Westjordanland besteht seit Jahrzehnten. Die aggressiven Angriffe von jüdischen Siedlern in palästinensischen Dörfern und die willkürlichen Repressionen, die von israelischen SoldatInnen ausgehen, sind als völkerrechtswidrig dokumentiert. Und nicht zuletzt ist da die Bedrohung Israels, die dauerhaft vom Iran ausgeht.
Also es gab Angriffe von mehreren Seiten heute. Wir haben intensiven Raketenbeschuss auf den Süden selbst mitbekommen. Aber auch hier in Tel Aviv gab es Raketenangriffe. Außerdem gab es Angriffe aus dem Libanon und aus Syrien. Die Befürchtung, dass ein Krieg an mehreren Fronten sich zuspitzen könnte, steht im Raum. Und deswegen wurden auch noch mehr Reservisten einberufen. Wir konnten heute im Süden an der Grenze zu Gaza auch beobachten, wie dort mehr Kriegsgerät hingebracht wurde. Wir konnten auch den Rauch sehen, der über dem Gazastreifen aufsteigt wegen der heftigen Luftangriffe. Auch dort steigen die Opferzahlen. Und wir haben Szenen der Verwüstung gesehen, Spuren der Gefechte, die nur erahnen lassen, was Schreckliches dort passiert ist.
Ich sehe Sophie von der Tann in der Folge regelmäßig. Ich sehe mir auf dem iPad die 20 Uhr Tagesschau in der Mediathek an, während ich die Küche aufräume. Die Kinder sind im Bett. Ich hänge an Sophies Gesicht. Sie berichtet teils aus Tel Aviv ohne Helm, teils aus Gebieten mit Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen oder aus dem Libanon in Schutzkleidung mit der Aufschrift Press. Mit dem Schock, den der 7. Oktober 2023 auslöst, ist in meiner Erinnerung Sophie von der Tann verbunden. Ihr Gesicht drückt die Fassungslosigkeit der Israelis über das Versagen der Sicherheitsbehörden aus, die Ungewissheit darüber, was noch alles passieren kann.
Es gab Beschuss mit Mörsergranaten. Es war wohl ein relativ überschaubarer Angriff. Israel hat auch darauf geantwortet. Die Frage ist, ob sich das jetzt wirklich zu einem größeren Konflikt dort ausweitet. Es gibt Armeeexperten, die nicht davon ausgehen. Die sagen, der Preis sei zu hoch für die Hezbollah. Sie hätte eigentlich kein Interesse an einem großen Konflikt, einem großen Angriff. Allerdings muss man auch sagen, viele Armeeexperten haben auch so die Lage im Gazastreifen eingeschätzt. Hatten auch gedacht, auch die Hamas hätte kein Interesse an einem groß angelegten Angriff. Also es kann durchaus auch Fehleinschätzungen geben.
Auch wenn Sie als ARD-Korrespondentin für den Einsatz in einem Krisen- oder Kriegsgebiet ein Sicherheitstraining absolviert haben muss, wirkt sie anfangs überfordert von militärischen Fakten. Wobei ich nicht weiß, inwieweit ich meine eigene Überforderung auf sie übertrage. Ihr Bild vermischt sich in mir mit den Bildern der jungen Menschen, die auf dem Nova-Festival getötet wurden, mit den Bildern der Toten in weißen Säcken, die auf Bahren aus dem Kibbutz Be'eri hinausgetragen werden, mit dem Bild der Deutsch-Israelin Shani Luk, deren toter Körper auf dem Pickup lag, den Hamas-Terroristen triumphierend durch Gaza City fuhren.
Ja, wir stehen hier gerade im Bunker, weil vor 2 Minuten die Sirenen hier wieder losgegangen sind. Wir konnten auch die Detonation vom Iron Dome, dem Raketenabwehrsystem, hören. Gerade eben kam die Meldung rein, dass der islamische Dschihad angekündigt hat um 9 Uhr, und das ist jetzt, Raketenangriffe auf das Zentrum Israels zu fliegen, also Ortszeit ist hier 9 Uhr. Und das heißt, die Situation ist hier sehr angespannt. Es wurden auch vor kurzem noch weitere militante Palästinenser auf israelischem Boden getötet. Das Militär hat gesagt, weitere Terroristen getötet hier. Also es bleibt sehr angespannt.
Ihre Gestik wirkt hilflos auf mich. Ich sehe da nicht die übliche öffentlich-rechtliche Tagesschau-Souveränität. Sophies Atmung, die zischenden Geräusche beim Einatmen, die Ams und Ass sprechen dagegen. Und wo soll die Souveränität denn auch herkommen? Die genauen Zahlen der verschleppten Geiseln sind Tage nach dem 7. Oktober noch unklar. Die Anzahl der Hamas-Kämpfer, die über die Grenze nach Israel vorgedrungen sind, 3000, ist auch noch nicht bekannt. Die Lage ist angespannt. Netanyahu hat deutlich gemacht, dass Israels Antwort fürchterlich ausfallen, die Hamas ausgelöscht wird. Israel hat offiziell den Kriegszustand ausgerufen, so viele Reservisten eingezogen wie seit 50 Jahren nicht mehr und mit Kampfjets bereits hunderte Ziele im Gazastreifen angegriffen. Kriegsfahrzeuge werden in den Süden verlegt, eine Bodenoffensive steht bevor, und während ich mich gerade noch über die Jugend, die Gestik, die Atmung, den Essfehler von Sophie von der Tann gewundert habe, wundere ich mich schon bald, wenn sie mal nicht präsent ist. Bei dem Beginn der Bodenoffensive Ende Oktober 23, den Bring-Them-Home-Demonstrationen in Israel, der Feuerpause im November 2023, der Freilassung von Geiseln und im Gegenzug von palästinensischen Gefangenen, der Angriffe durch die pro-iranische Hisbollah-Miliz, wegen der 10.000 Israelis ihr Zuhause verlassen müssen. Ich habe, ohne es zu merken, angefangen, mich an Sophie zu orientieren, auf ihre Einschätzungen in Tagesschau und Tagesthemen zu warten, zu sehen, wie sie in die Kamera schaut, wie sie auf Fragen reagiert, wenn sie zugeschaltet ist, welche Beiträge sie liefert, wen sie zu Wort kommen lässt, wo sie selbst und ihr Team mit dem Mikro unterwegs ist, beziehungsweise wo sie als Sprecherin agiert. Ich merke auf, wenn sie besonders schwer atmet, wenn sie erschöpft wirkt, wenn sie besonders regungslos oder besonders durchlässig erscheint. Wie sie auf mich wirkt, erzählt vielleicht mehr über mich als über Sophie von der Tann. Und aus der Verwunderung wird immer mehr Verwunderung, weil sie viel resilienter ist, als ich nach den ersten Eindrücken dachte. Sie hat mein Vertrauen gewonnen. Ende 2023 und im Laufe des Jahres 2024, als dieser Konflikt, dieser furchtbare Krieg und die grausame Unverhältnismäßigkeit, mit der dieser Krieg von der israelischen Regierung geführt wird, sich immer mehr steigern, ist Sophie zu meinem Kompass geworden. Der Gazastreifen ist mit mehr als 2 Millionen Einwohnern eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde. Die Lage der Menschen verschlechtert sich mit der gesteigerten Intensität der israelischen Angriffe dramatisch. Bereits am 12. Oktober 2023 hat die israelische Armee nach eigenen Angaben bereits 6.000 Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen. Von Anfang an ist völlig klar, dass diese Bomben nicht nur militärische Ziele, die Führungsebene der Terrororganisation Hamas, die Hamas oder Kämpfer anderer terroristischer Gruppierungen treffen können. Für die Zivilbevölkerung gibt es keine Fluchtmöglichkeiten, da der Küstenstreifen zum Mittelmeer und zum Landesinneren abgeriegelt ist.
In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
Es gibt von Anfang an brutal viele Tote in Gaza. So viele getötete Männer, Frauen, aber vor allem auch Kinder und alte Menschen. Bereits nach den ersten Tagen berichtet Sophie von der Tann von den zivilen Opfern in Gaza. Mir fällt auf, dass sie das tut, denn wir leiden hier in der BRD zu dem Zeitpunkt noch mit den Angehörigen der Toten und den Geiseln, die am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt wurden. Es herrscht Konsens darüber, dass das Existenzrecht Israels nicht in Frage gestellt werden darf, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat, dass Israel als einzige Demokratie in der Region schon das Richtige tun werde.
Deswegen habe ich vor den Vereinten Nationen deutlich gemacht, dann können auch zivile Orte ihren Schutzstatus verlieren, weil Terroristen das missbrauchen. Dazu steht Deutschland und das bedeutet für uns Sicherheit Israels.
Alles, was ein paar Monate später als zu kompliziert, als dass man sich da einmischen könne, beschrieben wird, als zu vielschichtig, um eine Meinung zu äußern, zu komplex, um sich in der Öffentlichkeit mit der Zivilbevölkerung in Gaza und mit den PalästinenserInnen zu solidarisieren, ist im Herbst und Winter 2023/2024 noch sehr einfach. Die USA sichert Unterstützung zu und warnt die Akteure in der Region vor einer Einmischung. Die Warnung geht an den Iran, an die Hisbollah, an Syrien. Uneingeschränkter Beistand, militärische Hilfe, das tiefe Bündnis zwischen Washington und Tel Aviv wird unterstrichen.
Ich habe Premierminister Netanyahu gebeten, im engen Kontakt zu bleiben und uns über jeglichen Unterstützungsbedarf zu informieren.
Volle Solidarität und der Wille zu uneingeschränkter Hilfe werden beinahe weltweit ausgedrückt. Der internationalen Gemeinschaft, voran die USA mit Biden und Außenminister Blinken, die Bundesrepublik mit Scholz und Baerbock.
The United States unequivocally stands for the protection of civilian life during conflict. And I grieve, I truly grieve for the families who were killed or wounded by this tragedy.
Im Deutschen Bundestag wird im Rahmen der Regierungserklärung zur Lage Israels am 12. Oktober von Friedrich Merz, damals noch Opposition, das Angebot gemacht, aus diesem Haus heraus den Kampf gegen den Antisemitismus zu intensivieren. Dem parallel zum Antisemitismus nach dem 7. Oktober ansteigenden antimuslimischen Rassismus hingegen wird nicht der Kampf angesagt. Die Lebenswirklichkeit von ungefähr 300.000 Menschen in Deutschland wird schlichtweg nicht wahrgenommen. Trotz der in Teilen rechtsextremen und streng religiösen Regierung Netanjahus und der von der Regierung geplanten Justizreform wird bedingungslos Hilfe zugesichert und das Existenzrecht Israels betont. Bei Solidaritätsbesuchen wird Netanjahus Hand geschüttelt, völlig ungeachtet des Misstrauens, das große Teile der israelischen Bevölkerung ihrem Premierminister, seinem rechten Bündnis und den Sicherheitsbehörden entgegenbringen.
Sie sind entscheidend für die Berichterstattung aus dem Gazastreifen. Palästinensische Journalisten, Augen und Ohren ausländischer Medien, die seit Kriegsbeginn nicht dorthin dürfen.
Wenn Sophie von der Tann vor dem 7. Oktober Korrespondentin war, ist sie jetzt Kriegsberichterstatterin. Ist sie? Es ist ein Krieg, in dem Deutschland Israel zur Seite steht. Die Unterstützung Israels ist deutsche Staatsräson und wird von der alten und dann von der neuen Bundesregierung öffentlich nicht hinterfragt. Auch was die Berichterstattung angeht, stehen öffentlich-rechtliche Redaktionen gewissermaßen geschlossen an Israels Seite.
Wir haben dieses Video vom israelischen Militär bekommen, das Waffen zeigt, das einen Raum zeigt mit Kommunikationstechnologie und militärischem Equipment. Das israelische Militär nennt das eine Kommandozentrale. Unabhängig überprüfen können wir das nicht.
Der Gazastreifen ist seit Kriegsbeginn für ausländische Medien abgeriegelt. Nachrichten geben deshalb sehr häufig wieder, was israelische Presseorgane zuvor über militärische Aktionen preisgegeben haben. KritikerInnen bemängeln, dass es im deutschen Nachrichtenjournalismus kaum Einordnungen der militärischen Vorgehensweise bezüglich des Völkerrechts gibt. Entscheidend für eine andere Berichterstattung aus dem Gazastreifen werden palästinensische JournalistInnen, die bereit sind, mit ausländischen Medien zusammenzuarbeiten. Sophie von der Tann spricht immer wieder von den lokalen Teams, die Bildmaterial, Interviews und Einschätzungen liefern. Diese JournalistInnen sind großen Gefahren ausgesetzt. Sie fürchten die Hamas, weil sie für ausländische Medien oder Presseagenturen arbeiten. Und sie sind gleichzeitig im Visier der israelischen Armee. Obwohl ihr Einsatzgebiet Israel, das Westjordanland und Gaza ist, überquert Sophie von der Tann nach dem 7. Oktober 2023 nur ein einziges Mal die von Tel Aviv nur eine Stunde entfernte Grenze zum Gazastreifen. Auf einer Pressetour auf Einladung des israelischen Militärs. Es gibt auf diesen Embedded-Pressetouren keine Möglichkeit, sich unabhängig zu bewegen. Man sieht nur, was man gezeigt bekommt. Das Filmmaterial muss vor Veröffentlichung dem Militärzensor vorgelegt werden. Zusammen mit anderen internationalen Journalisten, tatsächlich sind es Journalisten und nicht Journalistinnen, sitzt Sophie erst in einem Militärgeländewagen, dann steigt sie in ein gepanzertes Fahrzeug um. Sophie in Jeans, gesteppter Jacke, darüber die Weste mit der Aufschrift Press, der Helm Press.
Überall Zerstörung und kein Mensch weit und breit.
In Gaza-Stadt geht es zur Zentrale des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA, weil unter dem Gebäude ein Tunnel liege, der zu ausgebauten Räumen in 20 Meter Tiefe führe. Kurz bevor Sophie in den Tunnel hinuntersteigt, erkennt sie ein Gebäude, in dem sie schon früher einmal gewesen sei.
Ich glaube, das ist der Boxclub, in dem wir waren. Oh Gott, das ist echt der Boxclub.
Sophie zeigt in ihrem Insta-Beitrag ihre Aufnahmen aus einem Boxclub für Mädchen und Frauen, die sie vor dem 7. Oktober 2023 mit einem Kamerateam gedreht hat. Sie fragt sich, wo die Mädchen und Frauen jetzt sind, wie es ihnen geht. Sophie hält das ARD-Mikro in der Hand.
Jetzt müssen wir kriechen.
Als sie vorsichtig in den Tunnel kriecht.
Okay, boah, das ist ganz schön eng hier.
Immer begleitet von der ARD-Kamera.
So, man sieht dicke Betonwände hier. Hier kann eine Person durchlaufen. Gerade eben war es deutlich enger. Und hier gibt es einen Abzweig. Was ist da? Ah, hier ist ein Raum.
Sophie befragt einen israelischen Soldaten, der die Pressetour begleitet. Er gibt an, dass der Tunneleingang unter einer Schule liege, weil die Hamas die Schulkinder als menschliche Schutzschilde missbrauche. Sophie gelangt in einen Serverraum, den die Hamas als Geheimdienstzentrale genutzt haben soll. Sie verbringt über eine Stunde in den Tunneln, bevor sie zur Grenze und nach Tel Aviv zurückkehrt. In eine andere Welt. Der letzte Satz ihres Beitrags klingt einfach, ein bisschen naiv. Ehrlich.
Was ich heute gesehen habe, wird mich noch lange beschäftigen.
Wahrscheinlich beschäftigt sie auch, dass sie nichts gesehen hat, denke ich. Und was ich noch vor wenigen Wochen irritierend und manchmal unsouverän fand an der Erscheinung Sophie von der Tanz, ist genau das, was mir jetzt an ihr gefällt. Ihre unverhohlene Anteilnahme, ihr Interesse, ihre heisere Stimme, ihre Angst, ihr nervöses Kichern, als sie an der Grenze zum Gazastreifen den Geländewagen der israelischen Armee besteigt, ihr offenes Visier, auch wenn sie Schutzkleidung trägt. Press.
Darauf, dass es Lebensmittellieferungen gibt. Das würde man, so sagt die Regierung, ja nicht tun, wenn man jemanden ausrotten wollte, auch wenn der Transport.
Ich kann nicht anders. Ich vergleiche sie mit einem jungen Kollegen in der Tagesschau-Redaktion, Konstantin Schreiber, der genau wie Sie als Nahostkenner gilt, wenn er auch nach dem 7. Oktober 2023 nicht aus Nahost, sondern vorwiegend aus einem deutschen Studio zugeschaltet ist. Auch er für mich irritierend jung, Gesicht und Haut makellos, aber im Gegensatz zu Sophie von der Tann lässt er kaum mal eine Spur von Nervosität oder Empathie zu. Stattdessen spricht er mit distanziertem, manchmal überheblichem Gesichtsausdruck. Im Spätsommer wurde bekannt, dass er in all seiner durchprofessionalisierten Maskenhaftigkeit zu Welt-TV und damit zu Springer gewechselt ist.
Bei der israelischen Öffentlichkeit, da gibt es jetzt nicht die einheitliche Meinung.
Ich denke über weibliche Kriegsberichterstattung nach. Der Krieg ist ein männliches Geschäft. Auch wenn ein leichter Trend hin zu weiblicher Kriegsberichterstattung feststellbar ist, sollten Journalistinnen eigentlich auch heute noch über weiche Themen berichten. Noch immer gilt die Journalistin im Krieg als Ausnahmeerscheinung. Gleichzeitig wird Frauen in der Kriegsberichterstattung zugeschrieben, Türen zu genau den Räumen öffnen zu können, zu denen ihre männlichen Kollegen keinen Zutritt haben. Zu den Frauen und damit zur Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet. Sie sind auf diese Weise maßgeblich für eine diversere Berichterstattung verantwortlich. Bekannte Kriegsreporterinnen wie Edith Bouvier betonen immer wieder, dass sie ihre Aufgabe vor allem darin sehen, denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden. Die in der syrischen Stadt Homs getötete Marie Colvin erklärte, wie wichtig es sei, Licht auf die Menschlichkeit in Extremen, die bis ans Unerträgliche getrieben wird, zu werfen. Sie sagte, meine Aufgabe ist es, Zeugnis abzulegen. Mich hat es nie interessiert, welches Flugzeugmodell gerade ein Dorf bombardiert hat oder ob die Artillerie, die darauf feuerte, 120 mm oder 155 mm Geschütze waren. Im Gegensatz zu den Gefahren, denen Marie Colvin, Edith Bouvier oder die Fotografin Lee Miller, die im Zweiten Weltkrieg an der Front fotografierte und zudem die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau dokumentierte, ausgesetzt waren und sind, ist die Gefahr, der Sophie von der Tann ausgesetzt ist, überschaubar. Besonders im direkten Vergleich zu ihren palästinensischen Kolleginnen und Kollegen, die im Gazastreifen täglich ihr Leben riskieren. Ich denke an Ayat Khadoura, Mariam Abudaka, Fatima Hassouma, Wafa Abudaban, Sacha Abusil, Nadia Emad al-Sayyad und all die anderen Medienschaffenden, die im Gazastreifen getötet wurden. Press. Trotzdem beeindruckt mich ihre Disziplin, ihre Bemühung, die Realität der jahrzehntealten Militärbesatzung zu erinnern. Sie lässt PalästinenserInnen im besetzten Westjordanland zu Wort kommen und jüdische SiedlerInnen, die das Land für sich beanspruchen. Sophie von der Tann stellt Fragen und vermittelt die Antworten, auch wenn sie unliebsam sind. Trotz der Perspektivlosigkeit auf beiden Seiten macht sie weiter. Sie sagt, dass sie viel aushalten müsse, trotz ihres privilegierten Lebens in Tel Aviv. Auch wenn Sophie von der Tann immer seltener den Helm trägt, wirkt sie auf mich manchmal ein bisschen wie eine Soldatin. Wie in der Kriegsberichterstattung gilt die Frau auch beim Militär bzw. als Wehrdienstleistende immer noch eher als Ausnahme. In Ländern wie Dänemark soll 2026 die Wehrpflicht für Frauen eingeführt werden.
Bundeswehrkarriere.de. Weil du es kannst.
Ich denke über israelische Soldatinnen nach, denn Israel ist eines der wenigen Länder weltweit, die eine Wehrpflicht für Frauen vorsehen. Sophie von der Tann berichtet über die 19-jährige Soldatin Ronny Eschel, die in einer Militäreinheit von Grenzbeobachterinnen gedient hat. Diese Einheit, auch die Augen der Armee genannt, besteht nur aus Frauen, die Informationen von Kameras und Sensoren auswerten und alle Bewegungen an den Grenzen beobachten. Den Soldatinnen in Ronnys Einheit waren in den Monaten vor den Terrorangriffen der Hamas immer wieder verdächtige Aktivitäten an der Grenze bei Gaza aufgefallen. Sie hatten das gemeldet, sie hatten gewarnt, aber sie wurden nicht gehört. Am 7. Oktober wird auch ihre Militärbasis angegriffen. Ronny wird mit vielen anderen Soldatinnen getötet. Nur zwei Grenzbeobachterinnen überleben.
Haben Offiziere sie als junge, weibliche Soldatinnen nicht ernst genommen?
Junge Soldatinnen. In Gedanken ergänze ich junge, tote Soldatinnen und junge, tote Soldaten. Ich denke über den Wehrdienst in der Bundesrepublik nach. Auf der Seite des Bundesministeriums für Verteidigung lese ich, dass Deutschland mit dem neuen Wehrdienst auf die veränderte sicherheitspolitische Lage und die Zeitenwende reagiere. Ziel des neuen Wehrdienstes sei die Erfassung von wehrdienstfähigem Personal. Es erfolge eine Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nach Eignung und Motivation, zunächst auf Basis der Freiwilligkeit. Im vergangenen Sommer ist mir das erste Mal aufgefallen, wie enthemmt die Bundeswehr bei Sportveranstaltungen Werbung für ihren sogenannten neuen Wehrdienst macht. Ich konnte es zuerst gar nicht fassen, dass Kleinkinder auf zu Werbezwecken angekarrten Modellen von Militärfahrzeugen rumklettern dürfen, als wären es lustige Spielobjekte. Auf einem Militärtruck der Slogan »Unterwegs, um deine Stärken zu finden. Mach, was wirklich zählt.«
Wir sind die Aufklärungskompanie des Seebataillons.
Meine Kinder bekommt ihr nicht.
In was für einer Welt möchtest du leben?
In einem Krieg oder über einen Krieg zu berichten, bedeutet, Teil des Konflikts zu sein, schreibt Ronja von Wurmb-Seibel in ihrem Aufsatz mit dem Titel »Sonderfall Kriegsberichterstattung«. Die Verfasserin hat 2 Jahre lang als Reporterin in Kabul gearbeitet. Sie betont, dass es eine bedeutende Rolle spiele, worüber berichtet wird und worüber nicht berichtet wird. Sehr häufig veränderten solche Entscheidungen das Leben derjenigen, die vom Krieg betroffen sind, unmittelbar. Manchmal beeinflusse es sogar das Kriegsgeschehen selbst. Es bedeutet, dass Medien, die überwiegend oder sogar ausschließlich über diejenigen berichten, die Krieg führen, mit ihrer Berichterstattung dazu beitrügen, genau diesen Personen, also der politisch und ökonomisch herrschenden Klasse eines Landes, Soldatinnen und Soldaten und Kriegsherren, noch mehr Macht zu verschaffen. Nach Ansicht von Wurmb-Seibel wäre es besser, sich mit der Berichterstattung auf die Menschen im Kriegsgebiet zu konzentrieren. Es gehe darum, ihre Geschichte zu erzählen, zu versuchen, sie zu verstehen, zu zeigen, worunter sie litten und was ihnen helfen könnte.
Ja, wo ist der Preis?
Ja, in Tel Aviv.
In Tel Aviv, ja, da gehört er auch hin.
Danke.
Sophie von der Tann tut genau das. Sie berichtet über die Menschen in Israel. Die Menschen im abgeriegelten Gazastreifen, soweit ihr das möglich ist, und die Menschen im besetzten Westjordanland.
Und hier ist Sophie von der Tann.
Ich projiziere alles Mögliche in sie hinein, während sie schon längst in Talkshows sitzt und einen Fernsehpreis gewonnen hat.
Alle hier heute Abend haben sich gefreut, dass dieser Preis an dich gegangen ist. Wir gucken dich jeden Abend an. Du hast gerade hier in deiner kurzen Dankesrede erwähnt, dass das natürlich ein Team ist, was da hinter dir steht. Wie arbeitest du mit den Kollegen zusammen?
Ja, wir sind vor allen Dingen natürlich erstmal ein Team von Korrespondenten und Korrespondentinnen und wir teilen alle unsere Ideen, Gedanken, aber auch Zweifel und Sorgen und ich glaube, das hilft enorm in dieser Zeit. Und dann haben wir natürlich Ortskräfte, also die Mitarbeitenden vor Ort in Israel, im Westjordanland und ganz besonders in Gaza, die dort jeden Tag ihr Leben riskieren, um für uns zu drehen, zu recherchieren und ohne die wir gar nicht berichten könnten, weil wir seit fast einem Jahr weder von der israelischen noch von der ägyptischen Seite aus in den Gazastreifen rein können, um von dort unabhängig berichten zu können. Und ich glaube, all diese Ortskräfte, denen gebührt die Anerkennung, die aus diesem Preis spricht, ganz besonders.
Sophie berichtet über das unfassbare Leid in Gaza, wo es keinen sicheren Ort mehr gibt. Sie berichtet über die andauernde Blockade von humanitären Hilfsgütern, den Bruch des Völkerrechts, über die Kritik durch die Vereinten Nationen, internationale Hilfsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen. Sie berichtet über die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanyahu, den ehemaligen Verteidigungsminister Gallant und dem Hamas-Führer Mohammed Deif über die private Stiftung, die Verteilungszentren für Hilfsgüter aufbaut und die damit verbundene Gefahr der Zwangsvertreibung. Sie berichtet über Kriegsverbrechen, Hunger als Waffe, Schüsse an den Hilfsverteilungsstellen und den Vorwurf einer ethnischen Säuberung, ebenso wie über den Plan des amerikanischen Präsidenten, den Gazastreifen zu einer Riviera in Nahost zu machen. Ich folge Sophie jetzt auf Instagram, @sopfall, weil ich auf Beiträge hoffe, die über den reichweitenstarken Journalismus der Öffentlich-Rechtlichen hinausgehen. Sopfall teilt Nachrichten anderer JournalistInnen und Medien, Informationen verschiedenster Organisationen und veröffentlicht eine Dokumentation über Realität und Realitätsflucht junger Menschen im besetzten Westjordanland. Sie zeigt verschiedene Perspektiven. Während der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt und auch @Tagesschau und @Tagesthemen wegen vermeintlich einseitiger Berichterstattung in der Kritik von MenschenrechtsaktivistInnen und MedienbeobachterInnen wie Nadia Sabura stehen, werden Sophies Stories und Beiträge von denselben AkteurInnen geliked. Trotzdem rechne ich jeden Tag damit, dass Sophie von der Tann einknickt, denn sie ist harter Kritik und Einschüchterungsversuchen von beiden Seiten ausgesetzt. Ich bin voller Respekt für Sophie, wenn sie die Balance hält zwischen Tagesschaubeitrag und ihren eigenen Aktivitäten auf ihrem Instagram-Kanal. Ich freue mich, wenn sie richtig stellt, unterstreicht, wiederholt, betont, was im Nahostdiskurs in Deutschland sonst nicht vorkommt. Ich ziehe den Hut, wenn sie widerspricht. Zum Beispiel Armin Laschet, der sich im Mai diesen Jahres gegen Sanktionen gegen Israel ausspricht und weiterhin bestätigt, das Ziel der israelischen Armee, die Hamas auszuschalten, sei die Garantie für einen dauerhaften Frieden.
Ziel, militärisch die Hamas auszuschalten, ist die Garantie, dass der Frieden dann auch von Dauer ist. Und wenn die Hamas morgen alle Geiseln freilässt, auch die Deutschen, die immer noch in Haft und in Geiselhaft sind, dann ist der Krieg in Gaza beendet. Und darauf müssen wir drängen.
Das stimme so nicht, postet Sopfall, die das so nicht stehen lassen kann. Neben ihr sind andere junge Journalistinnen aufgetaucht, die Behauptungen in Nachrichtensendungen und Talkshows ebenfalls so nicht stehen lassen wollen. Diese jungen Frauen schaffen Vertrauen, weil sie den Rahmen der üblichen Nachrichtenformate verlassen. Ich freue mich über die rot lackierten Fingernägel Sophia Meyers, die auf ihrer 7-tägigen Reise perfekt frisiert und geschminkt Interviews mit Israelis und PalästinenserInnen führt. Ich mag es, dass Hannah Resch sich auf Instagram Hannah Fresh nennt. Mich begeistern Tempo, Witz und Schärfe der erst 18-jährigen Menschenrechts- und Klimagerechtigkeitsaktivistin Judith Scheidt, die auf Instagram regelmäßig die Nahostberichterstattung reichweitenstarker deutscher Medien auseinandernimmt. Ich freue mich über Sophies Stimme, ihre Ausdauer, ihr Gesicht und die Klugheit, mit der sie in einem Interview mit der SZ sagt, dass eigentlich nur ältere Menschen sich über ihr junges Aussehen Gedanken machten. Als sie anlässlich des 60-jährigen Bestehens deutsch-israelischer Beziehungen am 12. Mai 2025 in den Tagesthemen kommentieren darf, ist sie in ihrem veilchenfarbenen, gestrickten Rollkragenpulli mit tadellosem Make-up und Föhnfrisur an Seriosität nicht zu überbieten. Sie macht das gut. Keine Frage. Eigentlich ist Sophie von der Tanz Kommentar perfekt. Ihr Auftritt zeigt aber auch, dass ihre Einschätzungen nichts ändern werden. Nassforsch und kalt wie Hundeschnauze habe von der Tann den Nachkommen der Opfer ihrer Großelterngeneration die Leviten gelesen, steht stattdessen in der jüdischen Allgemeinen.
Das Bekenntnis zur Sicherheit Israels war besonders nach dem Terror des 7. Oktober richtig. Das kann aber nun keine nahezu bedingungslose Unterstützung einer teils rechtsextremen Regierung bedeuten, die öffentlich einen Plan zur Vertreibung der Palästinenser in Gaza vorlegt, gegen deren Kriegsführung Völkermordsvorwürfe im Raum stehen, die illegale Annexionspläne im Westjordanland vorantreibt.
Thank you. Sophie trägt jetzt keinen Helm mehr. Obwohl Israel am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran startet und es regelmäßig Gegenschläge gibt. Sophie wirkt routiniert. Sie steht auf der Terrasse eines Hotels mit Blick auf das sommerliche Tel Aviv. Auf Instagram tauchen jetzt immer wieder Slides der Organisation Save the Children auf, die nicht länger über die humanitäre Notlage in Gaza schweigen wollen und zu Spenden aufrufen. Nacheinander erscheinen in Stories oder Beiträgen dieser Organisationen die Symptome unterernährter Kinder. Erstens, die Sicht verschwimmt. Zweitens, drittens, das Atmen fällt schwer. Der Herzschlag wird unregelmäßig. Viertens, der Verstand verlangsamt sich. Fünftens, sechstens, die Muskeln schrumpfen. Die Erschöpfung nimmt zu. Letztens, die Organe schwellen an. Sophie trägt jetzt ein bisschen mehr Make-up, bilde ich mir ein. Sie besucht tagsüber zivile Orte, an denen es Raketenangriffe gegeben hat und liefert Stimmungsbilder zum Krieg mit dem Iran. Sie lässt die Perspektive der arabisch-palästinensischen Minderheit in Israel nicht unbeachtet, der kaum Schutzbunker zur Verfügung stehen und die sich gegen die Angriffe auf den Iran aussprechen. Sie vergisst die PalästinenserInnen in der Westbank nicht und schon gar nicht die verelendende Bevölkerung in Gaza und die ZivilistInnen, Männer, Frauen, Kinder, die bei der Verteilung von Hilfsgütern von israelischen Soldaten erschossen werden.
Das Atmen fällt schwer.
Sophie zeigt erneut die Asymmetrie des Geschehens und traut sich, die historische Situation in ihre Berichterstattung hineinzunehmen. Sie tut nicht so, als sei die Situation der PalästinenserInnen vor dem 7. Oktober 2023 normal gewesen, aber sie fühlt auch mit den traumatisierten Menschen in Israel. Sophie hält die Balance. Ein bisschen aus dem Gleichgewicht wirkt sie, als sie nach den Angriffen der USA auf drei iranische Atomanlagen zugeschaltet wird. Da ist sie ein bisschen so wie früher. Ihr Atem, ihre Stimme, ihr Gesicht, seltsam zart, unbewegt und gestresst gleichzeitig. Auch wenn die Trump-Regierung nicht von Krieg, sondern von einem Präzisionsschlag spricht, Sophie von der Tann berichtet über eine israelische Gesellschaft, in der nicht alle Staatsbürger die gleichen Rechte haben, beziehungsweise den gleichen Schutz vor Raketen aus dem Iran genießen.
Der Herzschlag wird unregelmäßig.
Ich beobachte, wie sie in ihr Gleichgewicht zurückfindet und trotzdem nicht zur Waffenerklärerin und Amateurstrategin wird. In Zeiten von Midnight-Hammer, B-2-Tarnkappenbombern mit schweren, bunkerbrechenden Bomben, in Zeiten von Bildern von Friedrich Merz, wie er mit einem Topf Geranien im Hintergrund in Genf von Drecksarbeit spricht, von Trump mit roter MAGA-Baseball-Cap im Situation Room des Weißen Hauses und dem zutiefst dankbaren Bibi Netanyahu, verliert sie die Menschen in Gaza nicht aus den Augen, von denen dieser neue Krieg abzulenken droht.
Der Verstand verlangsamt sich.
Um über den Hunger zu berichten, ist Sophie jetzt auf Berichte palästinensischer Journalistinnen und Journalisten angewiesen, die selbst hungern. Während andere europäische Medien schon längst die israelischen Angriffe auf Kinder, Journalistinnen und MitarbeiterInnen von Hilfsorganisationen anklagen, sind die großen Medien in der Bundesrepublik weiter zurückhaltend. Während anderswo die Entmenschlichung der palästinensischen Bevölkerung benannt wird und die Tatenlosigkeit unserer Regierung, die uns mitschuldig macht, ist die Empörung im deutschsprachigen Medien eher gering. Die bundesdeutsche Politik hält an der Betonung der historischen Verantwortung für Israel fest. Sophie berichtet, dass die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem sowie die Physicians for Human Rights Israel vorwerfen, einen Genozid in Gaza zu begehen. Sophie muss unter Druck stehen, das kann nicht anders sein, aber sie bleibt stabil. Auch als der israelische Botschafter Ron Prosor ihr unterstellt, lieber Aktivistin als Journalistin zu sein, nachdem sie einen Artikel des Genozidforschers Omar Bartov aus der New York Times unter dem Titel Never Again geteilt hatte.
Die Muskeln schrumpfen.
Reporter ohne Grenzen und Amnesty International klagen an, dass JournalistInnen im Gazastreifen an ihrer Arbeit gehindert werden und Einschüchterungskampagnen und Gewalt ausgesetzt sind. Kurz bevor Sophie von der Tann in ihren vorne zitierten Sommerurlaub geht, wird der Al Jazeera-Reporter Anas al-Sharif bei einem Angriff in Gazastadt getötet. Er war vorher öffentlich und ohne überzeugende Belege beschuldigt worden, enge Verbindungen zu Hamas gehabt zu haben.
Die Erschöpfung nimmt zu.
Kurz nachdem Sophie von der Tann dann in ihren Urlaub abgereist ist, sterben bei Angriffen auf das Nasser-Krankenhaus im Süden des Gazastreifens 6 Medienschaffende. Auf Sopfals Insta-Kanal bleibt es still. Weit mehr als 200 Medienschaffende haben in Gaza in knapp 2 Jahren ihr Leben gelassen. Viele von ihnen starben bei der Arbeit. Andere sind weiterhin bei der Arbeit. Bei mindestens 26 der Toten ist dokumentiert, dass sie direkte Ziele des israelischen Militärs waren. Die Toten wie die lebenden Medienschaffenden tragen, genau wie Sophie von der Tann, die Weste mit der Aufschrift Press. Den Helm. Press. Am Abend des 1. September postet Sopfal ein Bild vom Flughafen Frankfurt. Die Silhouetten einiger Männer mit schwarzen Hüten vor den Glasscheiben, die auf das Rollfeld hinausgehen. Unter dem Foto die Unterschrift Boarding. Am nächsten Tag teilt Sopfal einige Fotos ihrer Ankunft in der Redaktion in Tel Aviv. Sophie in Jeansrock, wie sie aus dem Aufzug tritt. Die Presse berichtet am selben Tag, dass der Vorwurf eines Genozids an der palästinensischen Bevölkerung erhoben wurde. Sophie von der Tann nimmt ihre Arbeit wieder auf. Wieder einen Tag später teilt sie einen Rückblick auf ihre Sommerferien. Ein paar Landschaftsaufnahmen aus Italien und sonst wo in Europa. Und immer wieder Sophie. Mit einem Lächeln im Gesicht. Sophie, wie sie mit 2 Hunden knuddelt. Sophie vor einem Backgammon-Spiel. Sophie auf einer grünen Wiese. Sophie auf einem Boot. Sophie auf einem Pferd.
Es fühlt sich manchmal surreal an, sich zwischen den unterschiedlichen Realitäten meines Jobs im Nahen Osten und dem Urlaub in Europa zu bewegen. Und ich weiß, dass es ein Privileg ist, dies tun zu können. Umso dankbarer bin ich, dass ich diese Pause machen konnte, um auch die Schönheit, die diese Welt zu bieten hat, zu genießen und nicht zu vergessen.
Vielen Dank, Sophie von der Tann in Tel Aviv.
Und Dankeschön für die frischen Einschätzungen aus Tel Aviv, Sophie von der Tann.
Sophie, vielen Dank für die Berichte aus Israel.
Dankeschön, Sophie von der Tann in Tel Aviv.
Das berichtet uns live aus Israel, Sophie von der Tann. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sophie von der Tann nach Tel Aviv.